ARD.
Wollen wir eigentlich auch die ersten 12 Minuten von diesem Podcast schweigen? Das war doch an diesem Wochenende Vorgabe.
Vielleicht wäre das mal besser.
Ja, weiß ich nicht genau. Stimmungsboykott am 11. Spieltag.
Stimmungsboykott haben wir ja immer.
Es war ein Protest gegen Pläne für verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien. Und ich finde, das macht schon was aus. Ne? Vor allem in so Stadien wie in Dortmund, wenn es da so still ist. Das ist so ein bisschen wie wenn zu Hause die Heizung kaputt geht. Das ist irgendwie, ja, fröstelt es einen so ein bisschen. Und wenn es dann losgeht, dann merkst du erstmal, was das für eine Wucht hat.
Ja, ich finde das immer total befremdlich in der Premier League. Ich finde, wenn man mal ein Spiel in England sieht, ich war in der Premier League noch nicht, aber in der Champions League war ich schon dort und ich finde, das ist dann halt irgendwie so dieselbe Atmosphäre, ne? Du denkst so, Mist, was ist jetzt hier passiert? Müssen wir uns mal hier irgendwie umgucken? Gab es irgendwo einen medizinischen Notfall oder so? Das ist immer so ein bisschen so, ich finde, das ist immer so der Vibe, der da mitschwingt. Und das ist so ein ganz unangenehmes Gefühl. Aber da merkt man dann in solchen Momenten, merkt man erstmal, wie wichtig es dann ist, so auch fürs eigene Stadiongefühl, finde ich, dass du diese dauerhafte Kulisse hast. Und an der Stelle, man muss ja nicht immer einer Meinung mit ihnen sein, aber Props an die aktive Fanszene, das spielt schon echt eine große Rolle, dass ihr alle da seid.
Und was dann auf dem Platz passiert ist, auf den Plätzen am Wochenende, das besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir gucken auf den 11. Spieltag zurück in der Bundesliga. Bei mir ist Jens Wahlbrot und ich bin Tobi Schäfer. Und das war ein sehr torreicher Spieltag. 34 Tore sind gefallen, ist aber nicht der Rekordspieltag. Das war der dritte, da sind 35 gefallen. Aber man hat gemerkt, die Adventszeit kommt so langsam, macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Die Mannschaften waren zum Toreschießen eingeladen.
Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Stimmungsboykott doch nochmal überlegen sollten.
Jetzt ist es zu spät. Wir fangen an, über das erste Spiel zu sprechen. Und ja, das ist Dortmund gegen Stuttgart. 3:3 am Ende, ein wildes Spiel. In der ersten Halbzeit mehr Torschüsse für den BVB, dementsprechend eine 2:0 Führung für die Borussen. Zweite Halbzeit dann so ein bisschen mehr Torschüsse für den VfB. Dortmund geht spät mit 3:2 noch in Führung und dann dieser Last-Minute-Ausgleich noch für den VfB. Und es war natürlich das Spiel von Dennis Undav. 4 Torbeteiligungen, obwohl der VfB nur 3 Tore gemacht hat. Also er hat alle 3 VfB-Tore gemacht und hat noch den Elfmeter verschuldet, aber unbestritten Man of the Match.
Und ich finde, also klar, ist er vollkommen zurecht geworden. Ich finde, dass es am Ende natürlich vollkommen verdient für den VfB war, da noch einen Punkt zu holen, weil ich auch in der Anfangsphase braucht der BVB diesen Elfmeter, um wirklich richtig in die Partie zu bekommen oder zu kommen. Und Undav rauscht in Schlotterbeck rein, ach, im so Strafraum. Ding, ja, ja. Also ich finde, das ist schon echt ein bisschen glücklich für den BVB, dass der gepfiffen wird. Man kann das immer irgendwie begründen, aber also das eigentlich würde ich sagen, so reicht mir das nicht. Ist natürlich schon am Ende auch keine klare Fehlentscheidung.
Es gab schon strittigere Elfmeter,
ja,
finde ich.
Das mit Sicherheit auch, aber so, also ehrlicherweise, ich finde, in der Situation ist das schon ein bisschen glücklich. Du siehst ja auch, wie Schlotterbeck danach auf den Knien sitzt und dann so jubelt, ich krieg den Elfmeter, ja. Aber ich kriegt der BVB das Spiel in den Griff. Ist aber für mich dann schon auch irgendwie der entscheidende Moment gewesen dafür. Aber umso beeindruckender finde ich, wie dann der VfB zurückkommt. Und da hat natürlich Dennis Undav großen Anteil dran.
Genau, er macht alle 3 Tore. Das erste Tor, wir gucken uns die jetzt auch nochmal an und die Empfehlung auch an euch. Wir sind ja ein Videopodcast, das heißt, wenn ihr jetzt mal switcht, dann könnt ihr die Tore auch nochmal sehen. Das erste Tor von Undav, so ein bisschen wie Gerd Müller, so rotzfrech mit dem Rücken zum Tor, macht er den dann rein.
Das dritte ist doch auch voll das Gerd Müller-Tor.
Genau, das dritte, so aus der Drehung, wo er sich gegen Schlotterbeck durchsetzt. Das zweite, beim zweiten Tor profitiert er ein bisschen davon, dass Bellingham das Abseits aufhebt, wo der als einziger nicht rausrückt. Das war wahrscheinlich anders abgesprochen bei der Situation.
Beim 2:2 meinst du?
Beim zweiten Tor.
Das ist aber doch nach der Ecke.
Ja, ja, aber.
Und dann hast du ja, du hast ja.
Aber der komplette BVB rückt raus, nur Bellingham läuft ja, so ein bisschen von der Seite rein und deswegen ist es dann kein Abseits und deswegen kann Undav das 2:2 machen.
Und deswegen sieht auch Metscher ein bisschen blöd aus, weil der ihn eigentlich in Manndeckung hat und dann von ihm weggeht, wie von der Tarantel gestochen, so wahrscheinlich, weil das irgendwie konzertiert sein sollte. Hat nicht geklappt.
Und das dritte Tor dann eben so aus der Drehung, auch mit dem Rücken zum Tor gegen Nico Schlotterbeck, zeigt die Vielseitigkeit von Dennis Undav, der nach dem Spiel natürlich auch sehr, sehr glücklich war über seine 3 Tore.
3 Tore sind allgemein sehr schön, sorry, aber gegen Dortmund ist es nochmal besonderer, fühlt sich nochmal besser an, gegen so Top-Vereine wie Dortmund und ich bin einfach nur glücklich, dass wir nicht verloren haben und bin natürlich glücklich, dass ich jetzt 3 Dinger gemacht habe.
Und das bringt einen natürlich auch nochmal zu der Diskussion, dass ein Dennis Undaff so natürlich in die Fußballnationalmannschaft gehört.
Ja, gehört er. Und so ist er, also dieses, er hat ja so dieses nicht so richtig Ausrechenbare, ne? Dass du also, der so sehr fluide ist, der super um einen eher statischen Stürmer rumspielen kann. Jetzt ist Wolte Mahler auch nicht wirklich statisch. Und man hat natürlich dieses Duo dann auch irgendwie so punktuell in der vergangenen Saison bei VfB immer mal gesehen. Aber beide in einer richtig guten Form, die sich vielleicht auch ein bisschen aufeinander einstellen können. Boah, das kann richtig abgehen.
Und Dennis Undaff wäre doch auch einer für den BVB, oder nicht?
Ja, also ich habe gehört, der hat auch mit Serhou Guirassy zusammen schon ganz gute Spiele gemacht. Nee, also klar, das ist natürlich alles richtig gut, was er da macht. Aber man muss auch sagen, dass der VfB schon echt ein starkes Spiel, finde ich, in Dortmund gemacht hat, auch in der zweiten Halbzeit. Vor allem in der zweiten Halbzeit, weil sie dann, da haben wir in der Vorschaufolge auch drüber gesprochen, so dieses Überladen der Flügel, das dann zum Beispiel beim ersten Treffer von Undaff, der wird ja von Mittelstädt vorbereitet. Und da ist halt, kommt Mittelstädt zur Hilfe und gewinnt den Ball ja dann hoch und läuft dann aber auf der Halbspur auch durch und unterstützt dann Leveling. Und dadurch hast du halt dann das Chaos da bei den Dortmundern auf dem Flügel. Und das ist am Ende von Undaff super vollendet, aber so diese Grundidee, den BVB dann auf dem Flügel zu übertölpeln, das ist da dann, das ist sogar zweimal aufgegangen. Beim dritten Tor ist es nämlich auch so, bei Führig. Weil auch da macht der VfB das clever, um Führig dann freizuspielen, der dann nach innen zieht und den Ball dann super zu Undaff durchsteckt. Was man ja auch sagen muss, man kann an der Stelle eigentlich, gut, man kann vielleicht Emre Can ein bisschen Vorwurf machen, weil er sich so sehr leicht von Undaff so wegdrücken lässt, aber eigentlich beide Innenverteidiger, die gegen Undaff dann da gestellt sind in den jeweiligen Situationen, sowohl beim ersten Treffer als auch beim dritten, das ist eigentlich in Ordnung so, ne? Schlotterbeck ist direkt dran. Das macht Undaff dann einfach überragend. Also das ist schon wirklich richtig stark.
Ja, also klar könnte man jetzt meinen, ein richtig guter Verteidiger verhindert da den Torschuss von Undaff, aber das ist eben, der ist einfach auch so, ist so wendig, der ist so wendig und Schlotterbeck steht da mit dem Körper schon auch eigentlich relativ gut, aber dann...
Er ist genau an ihm dran. Und Undaff nutzt es halt genau aus.
Und schießt auch sehr platziert da noch, ne? Dann, also.
Und das ist ja wirklich Bruchteil einer Sekunde. Und der hat ja so ein, ich glaube dadurch, dass da kommt ihm halt oft zugute, dass er nicht so riesengroß ist und dass er auch sehr kräftig ist. Ne? Also der hat einen sehr tiefen Schwerpunkt und der dreht sich so, als hätte der so einen Teller unterm Fuß. So, ist der weg, den kriegst du dann nicht mehr ein. Das ist schon richtig gut gemacht.
Und er steht für einen VfB, der richtig gut drauf ist. Wieder einen Rückstand auch aufgeholt. Das heißt, die Moral stimmt total, die Mannschaft funktioniert. Diese Serie gegen den BVB geht weiter. Die letzten 7 Pflichtspiele gegen Dortmund hat der VfB nicht verloren. Und auf der anderen Seite für die Dortmunder sind jetzt 3 Pflichtspiele ohne Sieg. Schon wieder ein später Ausgleich. Das war jetzt gegen den HSV ja auch schon so. Man hat wieder nicht gegen ein Spitzenteam gewonnen. Das wirft man dem BVB ja auch mal so ein bisschen vor, dass sie eins sein wollen, aber die anderen Spitzenteams einfach nicht schlagen können. Und da ist jetzt die Frage, ist das jetzt sowas wie eine Mini-Krise beim BVB oder siehst du es gelassener?
Also,
Ich frage mal andersrum. Mhm. Was ist schlimmer, die Ergebniskrise beim BVB oder die Frisur von Julian Riasson?
Also da bin ich auf jeden Fall bei der Frisur.
Okay.
Ja, also dass du gegen Stuttgart 3-3 spielst, ist ja am Ende jetzt auch, ist ihnen ja zum einen schon vor, ich glaube letztes Jahr, ne? Und vor 2 Jahren war es 3-3. Passiert und sie haben immerhin mal wieder nicht gegen den VfB verloren. Das kann man ja auch irgendwie als positiv ansehen. Ehrlicherweise finde ich aber schon,
Wenn du 2-0 führst
und dann machst du auch noch in eine Drangphase des VfB hinein das 3-2, das musst du gerade dann, weil wir ja ganz oft über die Stabilität und wie durchdacht das alles ist, was Niko Kovac mit dem BVB macht, finde ich, da müssen sie es schon nach Hause bringen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich finde, man kann jetzt, also klar, man kann in der Entstehung Fehler finden auf jeden Fall. Der VfB macht es clever und ich finde, man kann Niko Schlotterbeck das in der direkten Situation, dass er das da nicht verteidigt, also nicht so verteidigt, wie er selbst es sich wahrscheinlich auch gewünscht hätte, gar nicht so sehr vorwerfen, weil das einfach überragend stark von Dennis Undaff gemacht ist.
Vielleicht wollte der Fußballgott auch nicht, dass Karim Adeyemi jetzt schon zum Matchwinner wird.
Das habe ich auch gedacht. 3-2. Ja, das habe ich auch gedacht. Karma.
Hat mir auch ein bisschen zu intensiv gejubelt nach der ganzen Geschichte um ihn herum. Das war mir ein bisschen zu unreflektiert und zu, also nicht demütig genug. Wenn er nichts gemacht hätte, hätte man damit vielleicht sogar die Geschichte abschließen können, aber so wabert das jetzt schon irgendwie auch noch so ein bisschen weiter. Ne? Also ja, ist irgendwie ein Geschmäckle mit dabei.
Ja, dass er dann auch diese Redegeste machen genau, muss mit ja, der Hand da ich, ja, ja. Und das ist alles ein bisschen drüber gewesen. Weil am Ende hat er ja schon einen Fehler gemacht. Ne? Also ist jetzt ja nicht so, dass er das zu Unrecht irgendwie auch negativ über ihn berichtet worden wäre.
Guirassy, haben wir auch am Donnerstag drüber gesprochen, wieder kein richtiger Faktor. Hatte genauso viele Ballkontakte wie ein Undav. Gut, hat auch ein Tor vorbereitet, aber ist aktuell eben keiner, der für ein BVB so ein Spiel entscheiden kann. Jetzt geht's weiter in der Champions League gegen Villarreal. Dann gibt's diesen Leverkusen-Doppelpack. Erst in der Liga in Leverkusen und dann zu Hause im Pokal. Das wird natürlich dann jetzt nochmal zeigen, was der BVB wirklich kann. Und dann muss ja wirklich endlich auch mal ein Sieg gegen Spitzenteam her. Denn Pokal legen sie offenbar so ein bisschen den Fokus drauf. Das wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung nochmal deutlich. Da hat Lars Ricken gesagt, wir wollen zeigen, dass wir im DFB-Pokal titelreif sind. Das heißt, es ist natürlich auch der kürzeste Weg zu einem Titel. Der DFB-Pokal, alles andere ist, glaube ich, keine Option. Meisterschaft nicht, Champions League ist ja sowieso sehr unwahrscheinlich. Und da müssen es dann aber auch zeigen gegen Leverkusen. Und das ist Leverkusen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ist ein richtiger Prüfstein dann.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also deine Statistik ist zutreffend und er ist auch nicht so, wie es, ich sag mal, zu Anfang der Saison der große Faktor war fürs Offensivspiel des BVB in Erscheinung getreten, Guirassy. Ich finde schon, dass das irgendwie ein Schritt nach vorne war. Also, wir haben ja auch zum Beispiel über diese ganzen Kleinigkeiten, wie ist eigentlich gerade sein Passspiel und erste Kontakte und so. Ich finde, er hat ja auch dieses Abseitstor, das ist wirklich Pech. Die Bewegung vorher ist eigentlich genau richtig, läuft so parallel zur Grundlinie entgegen der Laufrichtung, also versucht so hinter den Abwehrspieler noch zu kommen, um dem Abseits zu entgehen. Das ist am Ende wirklich Pech, dass das nicht klappt und ansonsten ist die Bewegung gut, der Abschluss gut. Ich finde auch den Abschluss vor dem Nübel, vor dem Tor von Maxi Bayer, dem 2-0, das macht er auch gut. Ist übrigens auch, finde ich, sehr gut rausgespielt von den Dortmundern. Ne? Also das ist wirklich von ein sehr strukturierter, toller Angriff gewesen und am Ende ist es dann, ja, also dass er da nicht trifft, wahrscheinlich hat er in dieser Saison auch schon mal so ein Tor gemacht, aber das ist dann eine Sache des Momentums, der Platzierung und so. Ich finde seine Passquote von 97%, er hatte jetzt auch nicht total wenig Ballbesitz, er war in dieser Saison schon deutlich weniger am Spiel beteiligt. Für mich ist das schon, das ist ein bisschen reininterpretiert, aber schon irgendwie so ein leichter erster Schritt gewesen.
Werden wir dann beobachten in den nächsten Partien. Was sonst noch wichtig war beim BVB, eben die Jahreshauptversammlung, das müssen wir noch erwähnen. Hans-Joachim Watzke ist jetzt neuer Präsident von Borussia Dortmund und wurde mit 59% der Stimmen gewählt zum Präsidenten. Ohne Gegenkandidaten ist es ein bisschen wenig. Also so das absolute Mega-Vertrauen der Mitglieder scheint er jetzt nicht zu haben. Es reicht natürlich jetzt für seine Präsidentschaft und da sind wir gespannt, wie er in dem Amt agieren wird. Er hat gesagt, er will natürlich sehr viel mehr sich um den Gesamtverein kümmern, aber er wird trotzdem ein ganz starker Mann bleiben im BVB.
Ja, ist halt die Frage, ob er aus seiner Rolle raus kann. Ne? Da sind wir dann, also Uli Hoeneß, ich höre dir trapsen. So, wie viel mischt er sich dann noch ins Tagesgeschäft ein und kann der vielleicht dann sogar zum Störfaktor werden? Ja, das wird, sagen wir mal so, es ist nicht so, dass ich ihm das nicht zutrauen würde.
Apropos Uli Hoeneß, der hatte einen sehr unterhaltsamen Nachmittag beim Spiel seiner Bayern. Die haben nämlich 6-2 gegen den SC Freiburg gewonnen. Freiburg führte nach 18 Minuten 2-0. Da haben wir schon gedacht, oh, guck mal, vielleicht bahnt sich da ja eine Überraschung an. Aber dann rollte der Bayern-Zug wieder und da ist der Man of the Match für mich. Also es wird jetzt diskutiert, es gibt eigentlich zwei, aber es ist eigentlich Michael Olise mit 5 Torbeteiligungen in einem Spiel. Aber gerade sein Zusammenspiel mit Lennart Kahl war ja schon auch echt ein Hingucker.
Ja, wobei Olise, also ich finde bei diesem 1-2 Anschlusstreffer sieht man das total krass. Kahl macht das super. So dieser kleine Schlenker nach innen, nach rechts, so im Strafraum schon. Mit seinen kurzen Schritten, dann kommt er, also verschafft er sich den Freiraum dann auf die lange Ecke. Das ist schon gut. Also aus seiner Sicht war es dann links, der linke Pfosten des Freiburger Tores, wo der Ball dann reingeht. Aber Olise zieht vorher, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der irgendeinen Freiburger nicht auf sich zieht mit seinem Dribbling. Das ist schon wirklich überragend. Und für mich ist das auch, dieses Gegentor, ist für mich der Knackpunkt in dem Spiel, wo Freiburg so langsam anfängt, den Mut zu verlieren. Und das ist, glaube ich, dann der Schlüssel gewesen.
Auf jeden Fall haben sich zwei gesucht und gefunden. Und Lennart Kahl hat danach mal erklärt, wie es ist, mit Olise zusammenzuspielen.
Ja, sehr gut. Beide Linksfüßler, beide eigentlich denselben Spielstil. Deswegen macht sehr viel Spaß, mit Michael zu spielen. Er ist einfach, sag ich mal, schlau im Kopf. Deswegen kann man immer zocken mit ihm. Und ja.
Ja, und das macht den Bayern Mut für die anstehenden Aufgaben. Jetzt gegen Arsenal in der Champions League wird das Highlight-Spiel. Also das ist das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der härteste Gegner, den sie in dieser Saison dann bekommen haben. Aber du merkst schon, finde ich auch bei den Bayern, Kimmich hat nicht gespielt, war nur auf der Bank, ist ein bisschen angeschlagen. Den brauchen sie schon. Also das ist schon immer noch ein Ritt auf der Rasierklinge. Mehr schonen konnten sie nicht. Gnabry war auch nicht dabei.
Das stimmt. Freiburg fand ich aber wirklich auch gut. Also bis sie dann einbrechen. Also bis zum 1-2, finde ich, danach fängt es halt an zu bröckeln, weil sie haben tatsächlich den FC Bayern dazu gebracht, auf dieses Freiburger, es geht vor allem um die zweiten Bälle Spiel, sich einzulassen und darauf runter zu reduzieren. Und das ist schon echt aller Ehren wert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist ja ein Umschalter, das 1-2 ist ja ein Umschaltmoment, ne? Also eigentlich ist Freiburg, die spielen sich hinten eigentlich bei einem eigenen, ich glaube, das ist sogar ein Abstoß, spielen sie sich super raus. Rosenfelder im Zusammenspiel mit Atubolu, mit so einem Doppelpass im 16er durch die zwei Bayern-Angreifer, die dann da stehen, um zu pressen durch. Und dann wird Rosenfelder dribbelt dann an und vielleicht waren sie, da haben sie jetzt 2-0 geführt und der Plan ist bis dahin voll aufgegangen. Vielleicht sind sie in dem Moment dann schon ein bisschen zu, ich sag mal, will nicht sagen zu mutig wäre falsch, aber sie wollten da vielleicht schon ein bisschen zu viel. Rosenfelder spielt dann so einen Halbdiagonalball, will Yuito anspielen, der aber damit nicht rechnet und den Ball holt sich Upamecano 30 Meter vom eigenen Tor. Und dadurch startet dann diese Gegenzugsequenz. Und ich kann, also auf mich wirkte das dann so, weil so nach und nach haben die Bayern dann das Spiel unter Kontrolle bekommen, dass die Freiburger mit diesem Moment angefangen haben zu erkennen, okay, das ist jetzt hier so, also wir müssen schon noch ein bisschen mehr tun, um diesen Plan dann bis zum Ende durchziehen zu können. Und dann hast du nachher wieder das klassische Spiel gehabt, tiefer Block, die Bayern spielen drumherum, mit den vielen Positionswechseln hast du dann irgendwann keine Chance mehr, das aufrechtzuerhalten in der Defensive, weil die Bayern halt einfach, die wurden ja offensiv gar nicht mehr beschäftigt nachher von den Freiburgern und dann ist das Spiel halt gekippt.
Ist dann schon aber ein bisschen hart, auch 2-6 dann unterzugehen. Aber ja, das klar, kann dir dann passieren bei den Bayern. Ne?
Ja,
wenn du sie auch so ein bisschen reizt, irgendeiner von den Freiburgern hat auch, glaube ich, gesagt, ich glaube, werden sie zu sehr gereizt und dann.
Ja, das ist glaube ich, das Gefühl gewesen. Als dann so dieser eine, weißt du, das ist dieser eine Pass von Rosenfelder, der wird abgefangen und auf einmal, das war ja der zweite Torschuss von den Bayern. Die haben ja in der 20. Minute zum ersten Mal überhaupt eine Torernährung gehabt und der zweite ist dann direkt drin und dann merkst du, oh Mist, was haben wir denn? Waren wir da vielleicht ein bisschen frech? Mhm. Das ist so gegen Köln im Pokal, war das auch so ähnlich. Weißt du, dann fängst du, glaube ich, du darfst keine Sekunde, glaube ich, daran zweifeln, wenn du gegen diesen FC Bayern irgendwie was holen willst, dass du an dich selbst glaubst und mutig bist. Und wenn du dann nur so kleine Zweifel da reinkriegst, dann sind es einfach die Nuancen, die dann fehlen, um in die Zweikämpfe zu kommen. Und dann stehst du wieder so tief hinten drin und dann hast du keine Chance.
Aber was die Bayern natürlich abstellen müssen, ist, dass sie ständig Standardtore, Gegentore kassieren. Das war gegen Union Berlin so, jetzt gegen Freiburg auch. Das ist dann in Spielen, wo es wirklich, wirklich, ja, ganz enges, Arsenal oder so, kann sowas ja ein Spiel entscheiden.
Total,
ja. Und da werden sie wahrscheinlich sicherlich auch ein bisschen dran arbeiten. Nächste Woche dann, hab ich gesagt, beim FC Arsenal, nächster Bundesliga-Gegner der Bayern ist St. Pauli. Freiburg spielt in der Europa League in Pilsen und dann in der Liga gegen Mainz. Und wir kommen zum nächsten Spiel, zum Samstagabendspiel, zum Topspiel. Auch Spektakel. Köln unterlegt Frankfurt 3-4. Frankfurt dreht einen Rückstand, gewinnt dann aber am Ende verdient oder nicht?
Ich finde schon, im Großen und Ganzen ist es verdient, weil ich finde, dass die Eintracht das Spiel gut kontrolliert hat. Der FC hat ihnen schon auch ein bisschen geholfen, so insgesamt. Also zum Beispiel kriegt Köln mal wieder ein Gegentor nach einer Ecke.
Ja, ne? schon 5 Gegentore nach Ecken, ja, ist Rekord.
Ja.
Das ist schwach, ja.
Und sie haben damit ja dann die Eintracht schon auch wieder ein bisschen ins Spiel zurückgeholt. Dieses 1-0 ist ja schon auch ein Eintracht-Geschenk, weil Zetterer da schon, wo will der hin? So, ne? Also weiß ich nicht, warum der dann da rausgeht. Wenn er drin bleibt, glaube ich, ist das für Kaminski, ja, der hat natürlich eine gute Schusstechnik, Kaminski, macht er natürlich auch gut, dieses Ding. Aber ob das dann tatsächlich direkt so der frühe Rückstand wird, weiß ich nicht. Und trotzdem holt sich die Eintracht das Spiel ja dann zurück. Ich fand zum Beispiel Moda Hut super. Ich finde auch Götze hat ein gutes Spiel gemacht, zusammen mit Chaby und so. Und vielleicht war aber auch die Herangehensweise des FC an der Stelle ja ein bisschen ein Entgegenkommen. So insgesamt.
Ja, es war halt insgesamt ja wieder Spektakel und das hat Dino Topmöller auch gesagt, das war jetzt immer wieder im Spektakelmodus unterwegs, das müssen jetzt nicht alle mögen, nachdem es zuletzt ja ein bisschen Kritik gab an dem, ja, sag ich mal, stabilen Minimalismus-Fußball. Ich weiß nicht, ob sie es nicht hinkriegen, eine richtige Balance zu finden bei der Eintracht, also entweder mit Pauken und Trompeten oder aber eben ganz schlicht, aber dann ist es dann auch nicht immer gesagt, dass du auch gewinnst. Ja, ich hab's lieber, wenn es 4-3 ausgeht als 1-0, ehrlicherweise.
Ja, aber trotzdem, die hohe Zahl der Gegentore ist natürlich ein Problem für die Eintracht. Das muss man schon sagen. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass Dino Topmöller erst gesagt hat, okay, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir den Laden wieder ein bisschen dicht kriegen. Das ist dann ein bisschen sehr weit auf die Struktur- und Defensivseite ausgeschlagen. Also zum Beispiel dieses 0-0, oder am Ende haben sie 1-0 gewonnen, aber es lief alles auf ein 0-0 gegen Mainz hinaus. Das war ja schon echt nicht besonders gut anzusehen und das ist jetzt nicht so das, was wir von der Eintracht gewohnt sind, aber das haben sie jetzt in diesem Spiel, finde ich, haben sie da eigentlich eine gute Mischung hinbekommen und Köln nach dem 4-1 stellt Lukas Kwasniok um, auch weil sich Joel Schmid ja verletzt, wechselt ihn aus und verändert die Grundordnung und dann hast du auf einmal wieder Kaminski auf dem offensiven Flügel und so die über den Halbraum kommenden Götze und Chaby werden besser abgefangen, weil Köln mit einer Dreierkette dann verteidigt und also man kann das nachher immer einfach sagen, so wir sitzen jetzt hier, ne, und gucken einen Tag später auf das Spiel. Vielleicht wäre gegen die Eintracht tatsächlich eine Dreierkette die bessere Startvariante gewesen. Vielleicht wäre es auch klüger gewesen gegen die Eintracht mit Bülter, der ja noch variabler ist, also auch noch wendiger ist und noch ein bisschen überraschender sein kann als Ache. Ache ist ja sehr, auch wenn der natürlich spritzig ist und dynamisch, aber ist der trotzdem sehr leicht auszurechnen, wo er sich dann so aufhält auf dem Platz. Und das ist zum Beispiel für jemanden wie Robin Koch, glaube ich, eher entgegenkommend. Das haben wir in dieser Saison auch schon mal gesehen. Und trotzdem am Ende ist es ja schon auch irgendwie bemerkenswert, dass Köln sich dann immer wieder auch in solche Spiele irgendwie zurückarbeiten kann.
Total. Das hast du gemerkt, das spricht sehr für die Mannschaft. Sie können erstes Mal nachlegen von der Bank. El Mala kam auch nur von der Bank. Das ist vielleicht aber auch eine falsche Entscheidung. Vielleicht kann sich der FC nicht leisten, El Mala nur von der Bank zu bringen, weil er einfach der beste Spieler im Kader aktuell ist. Ja. Aber du musst natürlich auch ein bisschen dosieren. Du darfst ihn jetzt auch nicht verbrennen. Du sagst es, sie kommen dann trotzdem nochmal wieder ran. Das heißt, da ist noch Moral vorhanden. FC schießt auch die meisten Joker-Tore. Und ich glaube, obwohl jetzt von den letzten 4 Spielen 3 verloren wurden, steht Köln eigentlich immer noch okay da als Aufsteiger und zu Hause gegen Frankfurt. Was natürlich super bitter ist, du hast auch gesagt, Joel Schmid fällt jetzt auch mehrere Wochen verletzt aus. Das heißt, diese verletzten Misere in der Defensive geht weiter. Vandenberg ist ja aber möglicherweise demnächst wieder bei 100% und dann noch wieder eine Option. Aber trotzdem, den FC sich anzugucken, macht einfach Spaß, auch wenn sie dann so ein Spiel verlieren. Was nicht so viel Spaß gemacht hat, ist, dass die Frankfurter Fans das versucht haben, das Stadion abzubrennen nach dem Spiel. Ich weiß nicht, was sie da verbrannt haben. Das war möglicherweise auch ein bisschen Teil des Boykotts. Aber also, das fand ich schon ein bisschen beängstigend, weil es hat irgendwie gefühlt auch keiner gelöscht. Es wurde immer mehr. Und ich dachte mir, hallo? Könnt ihr dieses Riesenfeuer da mal ausmachen vor der Gästekurve?
Ich frage das jetzt einfach mal ergebnisoffen, Tobi. Ich will protestieren dagegen, dass der Eindruck erweckt wird, es wäre im Stadion unsicher. Mach ich dann Feuer vor der Kurve?
Weiß ich nicht. Ich halte es auch für kontraproduktiv.
Also, deswegen, also so, fand ich jetzt so halb clever.
Wäre aber auch nur jemand irgendwie den Adventskranz nicht ausgemacht oder so.
Meinst du, die Eintracht-Fans nehmen einen Adventskranz mit nach Köln? Also paar Kränze haben die wahrscheinlich geleert vor dem Spiel, ja, aber hat, glaube ich, nichts mit dem Advents zu tun.
Mann des Tages, den müssen wir noch erwähnen. Aus Frankfurter Sicht natürlich Johnny Burkhardt, 2 Tore gemacht. Der beste deutsche Torjäger in der Bundesliga. Auch er, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich einer der besten Transfers in der Bundesliga in dieser Saison.
Total. Und wenn wir unterfeiern, müssen wir auch Burkhardt an der Stelle. Also ich finde auch so, der hat auch in dieser Saison schon wirklich sich noch ein paar Skills obendrauf gepackt. Vor dem 3-1, das ist ein Einwurf. Er holt sich den Ball halb links ab, irgendwo so Mitte der Kölner Hälfte und spielt dann einen unnormalen Verlagerungsball auf Doan. So ohne, also so halb no look, weil guckt kurz über die Schulter und dann diagonal rüber. Der Doan genau in den Fuß fällt, geht direkt steil in den Strafraum rein und ist dann nachher der Abnehmer. Also das ist schon wirklich richtig stark. Und auch der Move beim 4-1, wie der da, ich glaube Lund ist es, ne? Wie der Lund da ins Parkverbot schickt. Alter Schwede, mal eben so kurz mit der Innenseite hinterm Standbein her, zack, ohne Tempo zu verlieren und dann direkt abgeschlossen. Also Johnny Burkhardt ist richtig gut. Und der macht gefühlt, finde ich, so in jedem Spiel irgendwie so einen Schritt dazu.
Die Eintracht dadurch tabellarisch wieder ein bisschen näher oben rangerückt, ist alles wieder ein bisschen enger geworden. Und wir gucken auf das nächste Spiel. Das ist der Heimsieg des FC Augsburg gegen den HSV 1-0. Ein sehr befreiender Sieg für Augsburg-Coach Sandro Wagner. Augsburg auch mit den besseren Chancen, deswegen das durchaus ein verdienter Sieg. Und da muss ich ja mal sagen, du hast ja am Donnerstag gesagt, man muss einfach nur Geduld haben. Und es wird tatsächlich ja beim FCA was. Also, ne, man braucht, glaube ich, wirklich ein bisschen Zeit und Geduld. Sie haben, ich glaube, das ist das Allerwichtigste für sie, zu null gespielt. Ich weiß gar nicht, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison kein Gegentor.
Ja.
Und das liegt an dieser Tatsache, das hat Sandro Wagner nach dem Spiel verraten.
Ich glaube, Huub Stevens hat es immer gesagt, oder? Die Null muss stehen. Der war diese Woche mein Trainervorbild.
Genau, und er hat auch gesagt, wir haben tatsächlich viel an der Defensive gearbeitet. Und ich meine, sie haben jetzt auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber da stimmte jetzt eben diese berühmte Balance.
Na gut, der Gegner war auch der HSV.
Ja gut, da kommt der Offensive ja, also auch nicht viel,
ich,
das stimmt.
Ja, also ich meine, der HSV hat ja dann schon auch zwischendurch irgendwie so ein bisschen, ist ganz gut ins Spiel gekommen, hat auch ein paar Chancen. Aber für mich ist tatsächlich das Ausschlaggebende eigentlich bei den Augsburgern, dass sie halt dran geblieben sind, so, ne? Also, ja, da, also Sandro Wagner redet möglicherweise über irgendwelche Restverteidigungsthematiken oder so, aber ich finde so diese offensive Idee, die schon wieder erkennbar war, das hat mir wieder von Anfang an gut gefallen, vor allem die Anfangsphase von Augsburg richtig, richtig gut. Du hast ja da schon, ich glaube, das ist nach 5 Minuten so eine Riesenchance durch Anton Kade. Und das kommt halt daher, dass wieder so total viel Bewegung da in der Offensive ist, ne? Also Giannoulis und Kade gehen immer wieder auch mal ins Zentrum, dafür Massengo, Fellhauer, ich habe auch Claude Maurice dann da mal auf dem Flügel rumrennen sehen. Also das ist dann schon, du merkst, dass das die Idee ist, diese Variabilität. Und auch, dass sie dann den HSV eigentlich in der eigenen Hälfte quasi gebunden haben. Das hat mit Sicherheit auch dann dazu geführt, dass gerade am Anfang der FCA so irgendwie sehr, ich sag mal, sehr stabil auch wirkte. Und der HSV kommt dann irgendwie ein bisschen besser wieder rein, aber am Ende finde ich, ist es trotzdem ein hochverdienter Sieg für die Augsburger.
Und das Tor durch Anton Kade nach einer Flanke, keiner trifft häufiger nach Flanken als die Augsburger, auch da ist es eben, dieses Muster zu erkennen. Anton Kade, hochinteressanter Spieler, 21 Jahre alt. Sandro Wagner hat nach dem Spiel gesagt, ich hatte den selber gar nicht auf dem Schirm, das geht gar nicht irgendwie, also das habe ich gar nicht entschieden, dass wir den holen, aber ich bin froh, dass er da ist. Ist mit 21 übrigens auch schon verheiratet, also das sagt er auch immer viel über eine Reife.
Solider Mann.
Genau, über die Reife eines Spielers aus. Und ich fand auch bemerkenswert, dass sie hinten raus ja in Unterzahl noch gespielt haben durch die durch den Platzverweis für Kevin Schlotterbeck. Das zeigt ja dann auch, stabil geblieben, ne, den Sieg über die Runden gebracht. Und das war ganz wichtig, vor allem wenn du dir jetzt anguckst, dass sie in Hoffenheim spielen, dann gegen Leverkusen und dann in Frankfurt. Dass es jetzt 3 Spiele sind, da gibt es jetzt auch nicht automatisch 9 Punkte. Deswegen war das super wichtig für den FCA,
ja, dieser Sieg. Ja, auf jeden Fall. Und das werden natürlich komplett andere Voraussetzungen sein dann, ne? Wenn sie das Ding, also da müssen sie natürlich dann schon wieder ein bisschen ausbalancierter sein, möglicherweise. Keine Ahnung, ob sie das hinkriegen. Beim letzten Mal, als wir gegen Top-Team gespielt haben, mit Leipzig ist richtig in die Buchs gegangen. Ja, also das ist nochmal eine andere Challenge, aber ich habe, wie gesagt, ich gönne Sandro Wagner das tatsächlich, dass er mit dem Stil, auch ohne irgendwas zu verändern, jetzt dieses Erfolgserlebnis geholt hat.
Und beim HSV mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass jetzt ein bisschen was kippt. 1 Punkt jetzt nur in den letzten 5 Spielen. Sie haben wie gegen Wolfsburg schon wieder gegen direkten Konkurrenten verloren, der schwächelt. Also das sind eigentlich Spiele, da musst du dann auch mal ein bisschen was mitnehmen. Es fehlte jetzt so ein bisschen Gier und Galligkeit, was du als Aufsteiger eigentlich immer mitbringen musst. Also sie waren nicht am Limit. Und natürlich das Problem, sie schießen einfach keine Tore. In 6 Spielen dieser Saison haben die kein Tor geschossen. Das ist schon frappierend.
Auf jeden Fall. Das ist jetzt auch die große Baustelle, finde ich, von Merlin Polzin. Also das ist ja dann trotzdem immer noch, wie gesagt, der FCA ist ja noch dabei, sich offensiv so richtig zu finden und so richtig knallige Torgefahr zu entwickeln. Keine Ahnung, ob sie es in dieser Saison hinkriegen. Das war jetzt dann aber vielleicht auch an der Stelle nochmal eine etwas untergeordnete Challenge im Vergleich mit anderen Bundesliga-Teams. Aber der HSV, finde ich, hat sich stabilitätstechnisch einfach mittlerweile ein gewisses Standing erarbeitet. Aber sie müssen halt sehen, dass dieses Offensivspiel jetzt wieder ein bisschen beleben. Oder das ist jetzt die große Baustelle von Merlin Polzin, weil ansonsten wirst du halt die Klasse auch nicht halten. Dann holst du vielleicht ab und zu nochmal einen Punkt, aber viel gewinnst du dann nicht.
Nächster Gegner ist zu Hause der VfB Stuttgart. Und nächstes Spiel bei uns ist Heidenheim gegen Gladbach. Die Gladbacher siegen 3-0. Der dritte Ligasieg für Gladbach in Folge. Die Tore durch Dix, Tabakovic und Maschino. Ein ungefährdeter Sieg, weil, das müssen wir immer wieder sagen, Heidenheim ist einfach zu schwach für diese Liga. Aktuell.
Ja, ist so.
Also die haben einen XG-Wert von 0,3. Das in einem Heimspiel, das ist dann schon... Ja, also das wissen sie ja selber auch, dass es ganz schwer wird und dass dass ganz viel zusammenkommen muss, dass sie irgendwie die Liga halten.
Wobei ich finde, dass Gladbach das wirklich auch richtig, richtig stark gemacht hat, ne? Also wir haben ja vorher drüber gesprochen, Philipp Sander ausgefallen, der Stabilisator in den letzten Spielen. Jetzt hat Eugen Polanski umgestellt auf eine Viererkette und hat dann einfach mit Skelly als Außenverteidiger gespielt und dann nur mit zwei Innenverteidigern, mit Dix und Elvedi, die beide auch, finde ich, in diesem Spiel richtig gut waren. Wie gesagt, Heidenheim muss man jetzt mal abwarten, aber ich finde, beide kommen auch immer besser rein. Dazu kommt dann Engelhardt, den ich auch richtig stark fand, da auch über 90% Passquote als Sechser hatte, immer wieder auch so zwischen die beiden gefallen ist, um dann im Zweifel, wenn notwendig, mal auf eine Fünferkette zu ergänzen. Also das war alles sehr, sehr variabel und ich finde, dass dieser 0,3 XG-Wert für Heidenheim, der kommt halt vor allem auch daher, weil ich Gladbach wirklich überzeugend fand, so, also kontrolliert. Nicht irgendwie hauruck, sondern kontrolliert und bedacht und immer wieder auch mal so Passagen, wo sie sich ein bisschen haben zurückgezogen, mal Heidenheimer machen lassen und dann wieder vorgeschoben. Also das fand ich wirklich gut.
Hat Eugen Polanski nach dem Spiel auch gesagt, wir lassen einfach aktuell wenig zu. Wir ersticken gefährliche Situationen schon im Keim. Wir haben eine gute Kommunikation zwischen den Linien. Und deswegen hat dann Heidenheim da einfach auch, ja, ist nicht gefährlich geworden. Tim Kleindienst ist eingewechselt worden nach seiner langen, langen Verletzungspause. Ist er endlich wieder mit dabei. Was haben wir ihn oder die Gladbacher Fans ihn herbeigesehnt? Und jetzt wird er aktuell gar nicht so sehr gebraucht, ne, weil die einen Tabakovic haben, der jetzt trifft. Das wird die große Frage sein. Was macht Polanski, wenn Kleindienst wieder von Anfang an spielfähig ist? Bringt er dann beide? Weil aktuell kannst du Tabakovic nicht rausnehmen.
Ich habe doch schon mal gesagt, dass ich mir das durchaus vorstelle.
Ja, aber da musst du dafür den anderen rausnehmen. Honorar sehe ich jetzt auch nicht, dass du den dann rausnimmst.
Nimmst du Honorar wieder raus auf den Flügel.
Ja, aber dann musst du aber überlegen, was ist mit Reitz, was ist mit Neuhaus?
Ja, also irgendeinen wirst du dann
rausnehmen. Genau, irgendeinen musst du opfern.
Ja, aber du hast ja jetzt zum Beispiel, gestern war Kastrop ja auch in der Startelf, der möglicherweise ja auch ein Kandidat ist. Ich meine, Honorar ist jetzt eher Flügelspieler, Kastrop eher Zentrumspieler und das kam dem Konstrukt gegen Heidenheim jetzt ganz gelegen, glaube ich, dass dann das so aufgefüllt worden ist, aber du hast da durchaus auch Möglichkeiten, dann vielleicht da im offensiven Zentrum vielleicht Dinge nochmal zu verändern. Also Neuhaus fand ich wieder richtig gut, würde ich im Moment auf keinen Fall rausnehmen. Am ehesten wäre ich da gerade bei Kastrop, aber also der ist Kapitän, ne? Tim Kleindienst, wenn er fit ist, muss der spielen.
Ja, klar, nur hast du jetzt natürlich auch eine Formation gefunden und ich glaube nicht, das ist ein Luxusproblem, sagen wir es mal so.
Ja, aber ist doch geil.
Ja,
also
total.
Ist für Gladbach doch mega.
Total, ja. Gladbach als nächstes zu Hause gegen Leipzig. Und Heidenheim spielt bei Union Berlin als nächstes. Und wir schauen auf das Spiel Wolfsburg-Leverkusen 1:3. Im Prinzip, so wie wir es vorher gesagt hatten, Leverkusen zu stark für den aktuellen Wolfsburger Scherbenhaufen, nenne ich es jetzt mal. Wobei sie gar nicht so schlecht gespielt haben, Wolfsburg jetzt. Das war also mehr Torschüsse, höherer XG-Wert. Aber Leverkusen total brutal in der ersten Halbzeit. 3 Torschüsse, 3 Tore.
Ja,
und wenn du damit 0-3 in die Halbzeitpause gehst.
Aber in der ersten Halbzeit hatte Wolfsburg auch Abwehr im Praktikum auf dem Platz, ne? Also muss man auch sagen. Also ich finde, Daniel Bauer macht einen Fehler. Das ist ja, wie gesagt, aus dem Rückblick immer viel einfacher zu beurteilen. Aber er hat ja mit Wavro und Seel die Innenverteidigung bestückt. Und das war am Ende eine Katastrophe, weil das hat überhaupt vorne und hinten überhaupt nicht funktioniert. Alle 3 Gegentore sind klare defensive Fehler. Beim 1-0 hast du gar keine Zuordnung im Strafraum. Das ist einfach ein Flankenball und es gucken wirklich die komplette Verteidigung von Wolfsburg im eigenen Strafraum zu, wie der Ball durch den Strafraum rauscht, wie er angenommen wird und wie dann daraus das Tor entsteht. Beim 2-0... Das 2-0 ist auch so eine Halbfeldflanke. Ich glaube, da ist eine Ecke kurz zuvor gewesen, dann so eine Halbfeldflanke und Wavro lässt dann Tapsoba einfach laufen. Und beim 3-0 hast du dieses, das macht Schick super, der verteidigt, der zieht aus der vorderen Reihe ins Mittelfeld rein und zieht dann einen Innenverteidiger mit. So, Wavro ist derjenige, der bei Schick zugeordnet ist oder Schick zugeordnet ist, geht mit und sein Partner Seelt, anstatt ihn zu sichern, schiebt aber ebenfalls vor. Dadurch entsteht diese Riesenlücke, das macht Schick dann super, der steckt dann ja so direkt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor durch auf Tillman, der dann durchlaufen kann auf den Torwart, auf Grabara und der das Tor dann ja auch super macht, aber das sind halt einfach ganz klare defensive Fehler und in der zweiten Halbzeit, als dann umgestellt wurde, als Seel drunter ist und Kuliarakis rein, wurde es viel besser, da hat doch Wolfsburg das Spiel auf einmal im Griff gehabt.
Ja, aber dann liegt es halt schon 0-3 hinten, dann ja, wird's natürlich schwer.
Genau, ja, ist so. Ja.
So, jetzt ist die Frage, Daniel Bauer ist der Interimstrainer oder wird die Bauerlösung die Dauerlösung? Fragen Sie sich in Wolfsburg. Auf jeden Fall gibt es schon auch einen Grund für die Situation. Yannick Gerhardt, der jetzt auch nochmal wieder dann gespielt hat, hat gesagt, wir haben einfach zu viele Veränderungen, zu viel Unruhe im Verein. Die Anzahl der Trainer, die wir verschleißen, ist einfach zu hoch. Klingt nach einer kleinen Ausrede auch, aber er hat natürlich auch nicht ganz Unrecht. Trotzdem ist Wolfsburg natürlich maximal in der Krise und wir sind gespannt, wie sie sich da entscheiden, wie es weitergeht. Jonas Wind hat gespielt, über den haben wir am Donnerstag gesprochen, der ein bisschen bei Leverkusen auf dem Zettel ist, hat sich eigentlich beworben, hat ja auch ein Tor gemacht, was dann aber nicht gegeben wurde. Aber ja, ist das ein Spieler, den Leverkusen holen sollte?
Ich mag den sehr, ja, weil der groß ist, körperlich stark ist, aber hohes Tempo hat und auch technisch gut. Finde, das ist wäre auch eine super Ergänzung zu einem Patrick Schick. Den kannst du aber halt auch als Neuner stellen. So, ich finde, das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich will nochmal sagen, ich finde, dass die zweite Halbzeit, und du spielst ja nicht gegen irgendwen, du spielst gegen Leverkusen. Und ehrlicherweise will ich jetzt auch gar nicht so sehr hier den Pro-Daniel-Bauer-Sprecher machen, aber ich finde, das war wirklich gut. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das am Ende dann auch echt den Ausschlag gibt, dass der da weitermachen darf.
Spielst aber eben gegen Leverkusen, die von den letzten 7 Spielen 6 gewonnen haben. Mhm. Für mich fast auch, oder einer der Spieler des Spiels, Jonas Hofmann, der auf der rechten Schiene gespielt hat, ist jetzt auch nicht seine Stammposition. Sein Trainer, und hat das 1-0 gemacht, das Wichtige. Und sein Trainer Kasper Jüllmann hat gesagt, die Urheberrechte für diese Idee, die hat aber Hansi Flick. Denn das hat er wohl in der Nationalmannschaft schon mal gesehen, irgendwann vor ein paar Jahren. Ja. Hofmann auf rechts. In der Champions League werden sie es jetzt nicht machen können, da ist Hofmann ja nicht spielberechtigt. Das ist aber dann ja auch nicht irgendjemand. Bei Manchester City spielt Bayer Leverkusen in der kommenden Woche. Und dann, das haben wir eben schon gesagt, dieser BVB-Doppelpack. Leverkusen aktuell mit Leipzig so die ärgsten Bayern-Verfolger, würde ich sagen. Also nicht nur tabellarisch, sondern so von der Stabilität, von der Konstanz.
Also mich hat Leverkusen jetzt in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht überzeugt. Ne? Die haben gar kein Mittel mehr gefunden gegen...
Ja, aber wenn du 3-0 führst...
Ja, aber trotzdem. Ja, aber die haben aber kaum noch eine Torchance in der zweiten Halbzeit.
Ja, brauchst du da auch nicht. Wir haben eine Champions-League-Woche vor der Brust. Ja, ne?
alles dann gehst easy, du auch nicht alles mehr easy, aber sie verteidigen das Ding jetzt halt auch nicht total souverän nach Hause. Ne? Muss man auch sagen.
Ja, aber sie gewinnen trotzdem 3-1 und das klingt sehr souverän. Also ich lasse mir hier Leverkusen nicht schlecht reden.
Nee, ist okay.
Wir machen weiter mit Leipzig gegen Bremen. Leipzig gewinnt 2-0, auch nichts Unerwartetes. Leipzig in der ersten Halbzeit dominanter, aber ohne Tor. Das hat lange gedauert, bis sie getroffen haben. Werder war in der zweiten Halbzeit ein bisschen mutiger. Aber dann eben diese berühmte individuelle Qualität von Hassan Ouedraogo. Wieder sensationelles Tor. Also das
ein bisschen abgefälscht, ne?
Ja, aber Winkel, trotzdem.
Ist ein geiles Tor, sieht geil aus, aber ist halt, der kriegt halt so diese genaue Flugbahn oben in den Winkel rein, kriegt er, weil der so leicht abgefälscht ist.
Vor allem, der kann ja mit links und rechts Weitschusstore machen.
Der ist unnormal, der Typ. Der ist ein unglaublich starker, also vor allem, der kann auch den kannst du als Flügelspieler einsetzen, den kannst du als Sechser einsetzen, den kannst du als Achter einsetzen, der ist auch ein Spielmacher, wenn das sein muss. Also das ist ein unglaublich guter Fußballer.
Das 2-0 durch Xaver Schlager, der auch lange nicht getroffen hatte. Das war das erste Joker-Tor für Leipzig übrigens. Und RB hat zu Hause alles gewonnen bisher in dieser Saison. Sonst haben das nur Bayern und Stuttgart geschafft. Also die sind schon richtig gut.
Ja, Werder, finde ich, hat es in der ersten Halbzeit ihnen leicht gemacht. War auch so ein bisschen mutlos, finde ich. Also RB finde ich erstaunlich hohe Ordnung, auch so hohes Pressing, was man in dieser Saison noch gar nicht so oft von denen gesehen hat. Zweite Halbzeit dreht Werder den Spieß dann um, dann finde ich, habe ich so den Eindruck sogar, das könnte vielleicht sogar kippen und dann muss halt dieses Ouedraogo-Tor her und ja gut, am Ende ist es natürlich trotzdem ein verdienter Sieg für RB.
Und zum ersten Mal für Werder, nach 5-mal ungeschlagen, wieder eine Niederlage und sicherlich keine, die sie irgendwie jetzt aus der Bahn wirft, denn auch Werder spielt eigentlich eine sehr gute Saison. Machen wir weiter mit der nächsten Partie.
St. Pauli Union.
Das andere Spiel vom Sonntag. Der Leckerbissen am späten Sonntagabend. Union gewinnt 1-0 beim FC St. Pauli. Bedeutet für den FC St. Pauli die 8. Niederlage in Folge. Das gab es noch nie.
Es gab noch nie eine erste Halbzeit, in der Union mehr Ballbesitz hatte als der Gegner. Ich glaube, das gab es in der Geschichte des Fußballs noch nie. Diesmal so.
Sie waren aber nicht nur überfordert mit dem Ball. Also sie haben immerhin das Tor ja auch gemacht.
Naja, das war ein Einwurf. Also es ist
da hat man auch den Ball.
Ja. Nein, alles gut. Also das muss man ja sagen. Es gab 3 Tore nach Einwürfen in dieser Saison. 2 davon hat jetzt Union gemacht. Ne? Also das ist schon einstudiert. Das ist auch alles gut. Das ist eine vollkommen unterschätzte Standardsituation, so ein Einwurf. Mhm. Umso erstaunlicher finde ich, dass St. Pauli ohne Sinani und ohne Cast spielt, also Stabilität vor Kreativität. Und dann kriegen sie halt so ein Gegentor nach dem Einwurf, wo du denkst so, Leute, da geht's doch.
Ja, aber das kann ja passieren. Auch wenn Khedira sogar ja noch einen zweiten Versuch kriegt für das Tor. Ja, genau, das Problem ist halt, dass die auch kein Tor mehr schießen. Die haben in den letzten, bei diesen 8 Niederlagen hat St. Pauli nur 2 Treffer erzielt. Das ist schon auch frappierend.
Ja, total. Also in der zweiten Halbzeit macht St. Pauli das ja, finde ich, auch richtig gut. Noch besser, als dann Sinani eingewechselt wird, sind sie ja, finde ich, total dominant. Union hat ja teilweise Phasen, das ist ungewöhnlich, wo sie noch nicht mal mehr einen Umschaltmoment kriegen, weil St. Pauli sich den Ball sofort wieder zurückholt. Und sie holen da aber nur 0,7 XG aus dieser Nummer raus. Sie haben diesen einen Pfostenschuss von Pereira Lage, tolle Vorarbeit von Sinani, aber das ist alles. Und das ist natürlich viel zu wenig. Und dann muss an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben ja dann auch über St. Pauli und die Veränderungen zur Vorsaison schon häufiger gesprochen, dass Philipp Treu weg ist und dafür auf links jetzt Luis Oppi spielt. Das spielt vielleicht auch eine größere Rolle, als wir alle immer so dachten. Philipp Treu spielt ja jetzt bei Freiburg und Luis Oppi kommt aus der dritten Liga von Arminia Bielefeld, wo er richtig stark war.
Aber der Sprung ist vielleicht doch ein bisschen groß.
Hatte ich jetzt heute auch wieder den Eindruck.
So, also der hat einen richtig guten linken Fuß, der kann geile Freistöße schießen, aber auf Strecke, ja. Ist es vielleicht dann als einzige Option ein bisschen wenig?
Ja. Den Eindruck hatte ich heute auch wieder, ja.
Und die St. Pauli spielt jetzt bei den Bayern als nächstes. Das heißt, das werden dann wahrscheinlich 9 Niederlagen in Serie sein. Das ist ja dann auch eine Zahl, die hast du im Kopf. Das ist dann schon auch nicht einfach, da rauszukommen.
Ich springe übrigens über meinen Schatten und sage, okay, ich habe mich vertan, dass mit der Conference League wird für St. Pauli in dieser Saison doch nichts.
Naja, die Saison ist ja noch lang.
Aber, also so langsam.
Apropos Conference League, du lieferst mir heute aber auch hier wieder die Überleitungen. Ja. In der Conference League spielt Mainz und zwar nächste Woche, aber erstmal haben sie jetzt, am Freitag war das Spiel, gegen Hoffenheim gespielt. 1:1, Mainz erkämpft sich den zweiten Heimpunkt in dieser Saison, war dann gerechtes Unentschieden am Ende des Tages, aber die Szene, über die am meisten gesprochen wurde, war das Foulspiel von Dominic Kor, der dem armen Mörstedt fast das Bein durchtritt. Sehr brutales Foul. Also wirklich krass, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Und es gab den 9. Platzverweis in der Karriere von Dominic Kor. 3-mal rot, 6-mal gelb-rot. Das ist absoluter Rekord. Man muss dazu sagen, er hat sich bei Instagram danach für das grobe Foulspiel entschuldigt. Und trotzdem aber, Dominic Hardcore, um es mal wieder anzuwenden.
Ja, also das ist schon die rote Karte vollkommen berechtigt. Es hat bei Dominic Kor, weiß ich nicht, wo das herkommt, hat natürlich auch irgendwie was mit seinem Mindset zu tun. Es ist aber ja ganz oft auch so ein Timing-Thema, ne? Also finde ich bei ihm so vor allem.
Man muss übrigens dazu sagen, von den 3 roten Karten war das jetzt die erste wegen groben Foulspiels. Die anderen waren, glaube ich, Notbremsen. Also er ist jetzt keiner, der sowieso nicht, dass der jetzt absichtlich irgendwie Spieler verletzen will.
Ja, das meine ich ja. Es geht dann irgendwie darum, dass du irgendwie immer so eine Zehntelsekunde zu spät bist, dann ist der Fuß oben drauf und dann so sieht's dann halt nach brutalem Foul aus. Und das ist, finde ich, bei ihm auch schon ein bisschen so, zieht sich so ein bisschen durch, auch bei den vielen gelben Karten, die er so bekommt.
Droht jetzt eine lange Sperre wegen Wiederholungstäter und so. Also könnte sein, dass er dieses Jahr nicht mehr spielt. Wird wahrscheinlich in der kommenden Woche entschieden. Und dann haben wir alle Spiele durch, mein Lieber. Blicken jetzt am Ende noch kurz auf die zweite Liga. Da gab es den 13. Spieltag. Keine großen Veränderungen in der Tabelle. Paderborn bleibt vorne, trotz der ersten Niederlage in der Liga. Seit August gegen Hannover haben sie verloren. Aber Schalke dahinter nur 0:0 in Münster, bleibt dann auf Platz 2. Elversberg gewinnt 3:2 in Karlsruhe und bleibt Dritter. Darmstadt gewinnt gegen Fürth und ist weiter Vierter. Und am kommenden Wochenende, da wird es dann aber richtig interessant, dann gibt es nämlich die Topspiele. Platz 2 gegen Platz 1, Schalke gegen Paderborn und 3 gegen 4, Elversberg gegen Darmstadt. Hannover-Karlsruhe noch als Verfolgerduell. Also das ist dann richtig heiß am kommenden Wochenende.
Ja, grundsätzlich ist, glaube ich, dieses, wir haben ja darüber geredet, wer denn dahinter noch eine Rolle spielen könnte. Auch Lautern meldet sich jetzt wieder an, die Hertha hat wieder gewonnen und so. Also, dass da mit 4 Punkten Vorsprung das eher noch ziemlich eng ist und wahrscheinlich wieder enger wird, war ja auch irgendwie absehbar. Und das, finde ich, macht die zweite Liga jetzt auch schon wieder richtig geil. Also der nächste Spieltag, da habe ich vor allem Schalke Paderborn, das wird, glaube ich, groß. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Spiel, wo die Schalke-Fans und die Arena sehr lange drauf gewartet haben. So, ne? Also du kannst Tabellenführer werden im direkten Spiel, direkten Duell, das wird auf jeden Fall dann auch eine Rolle spielen. Ich glaube, das wird richtig heiß.
Können wir am Donnerstag dann ein bisschen drüber sprechen. Mhm. In der nächsten Folge Bundesliga-Update. Für heute sind wir durch. Noch der Hinweis auf die Champions-League-Woche. Alle Spiele der deutschen Mannschaften gibt es bei uns zum Hören.
Genau, live, wie immer. Dieses Mal ist Kollege Holger Dahl in Manchester. Solltet ihr auf jeden Fall reinhören, wenn ihr interessiert an tollem Fußball seid.
Und an Holger Dahl.
Das seid ihr alle. Ja, also vor allem an tollem Fußball. Nein, aber auch an Holger Dahl natürlich. Und die Bundesliga hört ihr dann natürlich auch in der kommenden Woche wieder komplett in voller Länge in der Sportshow-App, wo ihr sie immer findet.
Wir laden euch zu allem herzlich ein, hören uns an dieser Stelle am Donnerstag wieder und wünschen euch eine schöne Woche.
Macht's gut.
Bis bald.